Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, schön, dass du endlich wieder bei Locus dabei bist. Das freut mich.
Ja, hallo Rebecca, ich freue mich auch und dass ich jetzt wieder so fit bin, dass ich hier dabei sein kann. Und bin auch ganz gespannt heute auf diese Folge.
Genau, wir bauen nämlich nochmal auf unseren Podcast auf zum Thema Lynch-Syndrom. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, zusammen. Danke für die Einladung.
Michael, du bist selber betroffen, du hast das Lynch-Syndrom. Wie hast du das denn damals erfahren?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Es war eigentlich damals im Jahr 2004 ein Zufallsbefund. Ich hatte das Gefühl, ich hätte bei einem Cordon Bleu, früher wurden die Fleischhälften noch mit Zahnstocher zusammengesteckt, dass ich ein Stück Zahnstocher verschluckt hätte und bin dann als junger Mann von Mitte 30 zum Gastroenterologen und der hat dann festgestellt, dass ich nichts verschluckt habe, aber dass man mit Mitte 30 schon Polypen bei mir entdeckt hat. Das war eigentlich der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte, aber ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt wenig Gedanken darüber gemacht und habe das dann eigentlich wieder in den Hintergrund gesteckt und habe gefunden, ja noch, die Polypen sind jetzt entfernt und alles ist gut.
Ach so. Und so war es dann leider aber nicht wahrscheinlich.
Ja, das war so. Ich war damals beruflich eingespannt, habe eine neue Stelle angetreten und habe die regelmäßigen Kontrollen, die mir schon damals empfohlen wurden, obwohl noch niemand wusste, dass ich das Lynch-Syndrom habe. Aber man hat gefunden, mit Mitte 30 schon Polypen, das ist nicht gut. Und dann habe ich über 5 Jahre keine Vorsorge gemacht und bin dann erst wieder gegangen und dann war es eigentlich schon zu spät. Dann habe ich 2004 die erste große Operation gehabt.
Da hattest du dann auch Darmkrebs.
Genau, dann wurde die rechte Hälfte des Dickdarms entfernt und im Anschluss zur Operation hat man dann die genetische Untersuchung durchgeführt. Im Unterschied zu heute, das klingt fast schon vorsintflutlich, ist das Ganze über 2 Jahre gegangen, bis man wirklich eine handfeste Diagnose entstellt hat, weil damals die Untersuchungsmöglichkeiten weit von dem entfernt waren, was heute möglich ist.
Ja, das glaube ich sofort. Also wenn ich jetzt mal mit mir vergleichen darf, bei mir wurde ein Tumor mit 28 im Enddarm gefunden und da war ich erst im ersten Stadium und wusste bis dato auch gar nicht aus der Familie, dass es Darmkrebs gab. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass es keinen Darmkrebs in der Familie bis jetzt gab.
Es gab keinen Darmkrebs, aber die Untersuchungen, die im Anschluss dann auch bei meiner Mutter gemacht worden sind, mein Vater war da schon verstorben, lassen darauf schließen, dass beide Träger des Lynch-Syndroms gewesen sind. Also man hat sogar eine verwandtschaftliche Verbindung vermutet, aber die ist nicht da gewesen. Die sind an ganz unterschiedlichen Orten groß geworden. Und da war klar nach der Diagnose, dass bei mir, weil ich es Homozygot habe, die Krankheit ausbrechen wird. Aber was das bedeutet, habe ich mir damals nicht vorstellen können. Mein Bruder war genauso betroffen. Er ist aber der Glückliche, dass es bei ihm heterozygot ist. Und das heißt, er ist Träger und hat bis heute, er ist jetzt auch schon über 60 Jahre alt, nie irgendwelche Erkrankungen gehabt.
Ja, aber die Kinder dann von ihm, die könnten das dann wieder bekommen.
Genau, und das ist wie auch ein Teil dessen zu sagen, wo ich auch die Gelegenheit heute wieder nutze. Auch junge Menschen, gerade wenn es bei den Eltern diagnostiziert worden ist, frühzeitig die Vorsorge zu beginnen. Deine Kinder haben das bis heute nicht gemacht. Sie haben sich entschieden, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich sage das mal relativ salopp. Ich finde es nicht so gut. Unser Sohn ist seit 20 in der Vorsorge. Und ja, gut. Bei ihm ist es auch diagnostiziert worden, aber da glücklicherweise nur von mir dieses böse Nicht-Gen vererbt bekommen hat, hat man bei ihm auch in der Diagnose festgestellt, er ist lediglich Träger und wird relativ gute Chancen haben, es nicht zu bekommen. Und seine Tochter, die ist jetzt noch zu jung, die ist 8-jährig, aber auch da haben wir im Familiensystem beschlossen, dass sie auch schon spätestens mit 18 Jahren dann auch die Untersuchung macht. Und ich denke mal, so rasant wie die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen ist, wenn unsere Enkeltochter mal erwachsen ist, wird es wahrscheinlich wie eine normale Grippe behandelt werden können. Ist zumindest mal meine positive Prognose. Ob so ist, wir werden sehen.
Die Forschung entwickelt sich ja stetig weiter, um das nochmal zu vergleichen. Also als ich diagnostiziert wurde, das war 2022, da hat mein Ergebnis von der Humangenetik nur 6 bis 8 Wochen gedauert. Von daher können wir vielleicht hoffen, dass es in der fernen Zukunft noch schneller geht, dass man das vielleicht innerhalb von 4 Wochen bekommt. Genau, bei mir hat der humangenetische Test nichts ergeben. Man kann ja tatsächlich auch, wenn man beim humangenetischen Test war, auch entscheiden, ich möchte das Ergebnis nicht wissen. Man hinterlegt es aber für die Zukunft sozusagen, damit Verwandte darauf zugreifen können. Habt ihr das auch so in der Schweiz oder läuft das da anders?
Nur das kann ich dir eigentlich nicht abschließend sagen, weil damals war wie der Automatismus auch bei unserem Sohn wie bei mir. Wir wollten das Ergebnis wissen, weil ich finde, es ist ein hohes Gut, als Menschen einerseits in unseren Regionen leben zu dürfen und auch den medizinischen Fortschritt in Anspruch nehmen zu können, dass ich finde, dass es dazu gehört, dass ich weiß, was ich habe oder was ich nicht habe, weil dann kann ich auch schlussendlich meine Lebensplanung darauf einstellen.
Ja, finde ich gut. Und das ist auch natürlich nochmal eine wichtige Nachricht auch für alle, die noch überlegen, überhaupt zur Vorsorge zu gehen.
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ich bin im Freundes- und Verwandtenkreis, glaube ich, jetzt seit 20 Jahren der Darmapostel, wenn man das mal so salopp sagen darf, dass auch sehr viele Freunde und Freundinnen regelmäßig schon damals mit Mitte 40 angefangen haben. Bei uns in der Schweiz wird die Vorsorgeuntersuchung früher bezahlt von der Krankenkasse, dass sie vor Vorsorge gehen und einige in der Schweiz wie auch Freunde in Deutschland dadurch, glaube ich, lebenserhaltende Maßnahmen ergreifen konnten, wo sie selber gar nicht glaubten, dass es ihnen passieren könnte, weil das wisst ihr beide ja genauso gut wie ich. Der schlummernde Riese in uns kommt erst dann zum Zug, wenn es fast zu spät ist.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, weil das ist natürlich auch eine Art und Weise, die Krankheit ins Positive umzuwandeln. Und bist du denn selbst auch bei der Semikolon aktiv? So?
Ja, ich bin praktisch wie so der Schweizer Arm von Semikolon. Und weil es natürlich, wir sind ein kleines Land, die Schweiz rein bevölkerungsmäßig, diejenigen, die vielleicht den Podcast später hören, die Schweiz ist vergleichbar mit Baden-Württemberg von der Größe. Wir haben 8 Millionen Einwohner. Und wie ihr auch wisst, wir sind so das kleine gallische Dorf in Europa, was sich gegen vieles wehrt, EU-Mitgliedschaft und. Auch das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass auch im Bereich der Medizin sehr viel Spitzenforschung betrieben wird. Und ich sage klar von meiner Seite, ich bin ein Gewinner der modernen Medizin, die es mir ermöglicht hat, heute noch zu leben. Weil damals mit der Diagnose Lynch-Syndrom 2004 war eigentlich ein Todesurteil. Und man hat gesagt, ja gut, wir können schneiden und machen, aber sie werden nicht lang überleben. Vielleicht eine ganz kurze Zeitreise auch für euch. 2008 wurde dann der Rest vom Dickdarm entfernt, weil ich dann zum zweiten Mal die Krebsdiagnose mit einem Tumor 3 in der anderen Hälfte des Dickdarms hatte. Und für den damaligen Zeitpunkt habe ich einen mutigen Entscheid getroffen, im Sinne auch Stichwort der aktive Patient, dass ich gewünscht habe, dass das Rektum erhalten bleibt. Weil die Ärzte haben mir damals gesagt, Herr Robertus, am besten machen wir jetzt den großen Service, alles weg und später. Und dann ist die Sache erledigt. Aber in der Diagnose war im Rektum kein Tumor. Und dann habe ich praktisch wie die Verbindung vom Dünndarm zum Rektum, haben die mir eine günstige Verbindung, eine künstliche gelegt. Und die ist bis heute da. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt zu sagen, mutig, wenn es medizinisch im weitesten Sinn vertretbar ist, auch Sachen erhalten, die man noch erhalten kann. Dann ging es weiter. 2011 wurde am Dünndarm Tumor entdeckt, so dass ein Stück vom Dünndarm entfernt werden musste. 2013 Duodenum war der und an der Papille wurde Tumore entdeckt, die entfernt wurden. Danach habe ich relativ lang Ruhe gehabt. Ich behaupte, die Ruhe war deshalb da, weil ich wieder einen mutigen Entscheid gefällt habe, zu sagen, ich bin mit der gesundheitlichen Belastung nicht mehr in der Lage, vollständig im Berufsleben zu stehen. Und dank einer guten Versicherungssituation, die ich hatte und habe, bin ich praktisch mit 55 in Frührente gegangen. Und habe dann einige gute Jahre gehabt, bezogen auf den Darmkrebs. Aber das wisst ihr auch, es ist nicht nur das Problem des Darmkrebses, sondern er kann auch in verschiedenen anderen Bereichen streuen. Und bei mir war das extremal an der Prostata. 2018 habe ich einen hochaggressiven Prostatakrebs gehabt, der nicht mehr operativ entfernt werden konnte, weil durch die vielen Voroperationen bei mir das Risiko war, dass man in meinem Bauch Sachen verletzt, ohne dass der Tumor wirklich entfernt wird. Und da habe ich mich dann entschieden zu einer Strahlentherapie, was etwas, was belastend ist, aber was ich auf meinem Blickwinkel durchaus empfehlen kann, für die Männer, die vielleicht das zuhören beim Prostatakrebs, auch zu überlegen, ob man nicht mit einer Strahlentherapie das Ding wegbeamt, sage ich mal. Und dann habe ich da 3 Monate Bestrahlung gehabt und ja, es ist jetzt 8 Jahre her und ich bin clean und alle Funktionen sind erhalten geblieben. Das ist so das Positive. Aber was auch da gilt, jede Therapie, wir kommen ja sicher gleich noch zur Hormontherapie, auch da gibt es Nebenwirkungen, die man nicht verstehen kann. Ich wurde damals aufgefordert, Lucrin, das ist praktisch ein Testosteronhemmer, dass so die männliche Erektionskraft verloren geht. Das habe ich über einige Monate genommen, absolut nicht vertragen und seitdem habe ich immer wieder Probleme mit Kopfschmerzen. Das ist bekannt, dass 30% der Männer, die das nehmen, einen chronischen Kopfschmerz und Migräneanfälle entwickeln. Das habe ich medikamentös, das ist relativ gut im Griff, aber es ist eine zusätzliche Belastung. Ja, und dann ging es weiter. 23 war dann eigentlich, wie man so schön sagt, Date of No Return. Das damals erneut ein relativ großer Tumor auf dem 12-Fingerdarm diagnostiziert worden ist, mit bereits Metastasen auf der Leber. Und das war für mich eigentlich der Punkt zu sagen, okay, du bist noch 64 geworden, das war's wohl. Man hat mir eine relativ große Operation empfohlen, wo die gesamte Bauchspeicheldrüse entfernt worden wäre, plus die umliegende Biete. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist der sogenannte Wippel. Ist vielleicht auch für die Zuhörer jetzt nicht der Zeitpunkt, das näher auszuführen. Ich sag mal, es ist, wenn es gelingt, gibt es Qualität zu leben, aber die ist nicht mehr vergleichbar mit dem, wenn man die Operation nicht hat. Und zum damaligen Zeitpunkt wurde dann mir der Vorschlag gemacht, erst Operation und dann Immuntherapie. Mhm. Die Immuntherapie war 2023 absolut neu bezogen auf den Darmkrebs und besonders bezogen auf das Lynch-Syndrom. Also es waren keine Erfahrungswerte, sind ja bis heute noch relativ wenig Erfahrungswerte im Sinne von der Langzeithilfe. Also damals haben die Ärzte gemeinsam mit mir eine Diskussion geführt und das möchte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Wenn man mit so einer Diagnose mit einer sehr großen Operation konfrontiert ist, seid mutig, es kommt nicht auf 12 Stunden an. Sammelt euch und diskutiert auch mit anderen Menschen darüber, was der richtige Weg ist. Und ich habe mich dann damals für die Immuntherapie und gegen die Operation entschieden. Das war eine relativ schwerwiegende Entscheidung mit unsicherem Ausgang. Und wie ihr seht, wir reden jetzt miteinander. Ich bin das lebende Beispiel, dass die neuen Immuntherapien wirklich hilfreich sind. Meine Immuntherapie, die ich bekommen habe, ist das sogenannte Keytruda. Keytruda wurde ursprünglich gegen Lungenkrebs entwickelt. Ich verdanke das Forschern, die da noch ein bisschen weiter dran gearbeitet haben und die haben dann entdeckt, dass es unter Umständen bei Darmkrebs und insbesondere auch beim Lymphsyndrom, wo ja im letzten Podcast die Ulrike im Gespräch mit euch hat aufzeigen können, was sich dahinter verbirgt, so dass ich heute dann immer näher drauf eingehen muss, entdeckte man, dass es die Immuntherapie allenfalls ein mögliches Hilfsmittel sein könnte. Und so habe ich damals mit der Therapie begonnen. Wir können nachher noch mal kurz über die inhaltlichen Geschichten reden, aber von der Zeitreise, um das abzuschließen, erst in einem 3-Monats-Rhythmus mit 200 Milligramm Infusion alle 3 Wochen. Nach 3 Monaten waren die Metastasen weg auf der Leber. Komplett Remission. Wow. Das hat niemand glauben wollen, besonders der mit mir befreundete Chefchirurg, der sich schon darauf gefreut hatte, wieder eine große Operation bei mir machen zu dürfen. Und nach einem halben Jahr war der Tumor am 12-Fingerdarm weg. Und seitdem, das ist jetzt 3 Jahre, bin ich clean. Ich habe zum ersten Mal seit meiner Diagnose des Lynch-Syndroms im Jahr 2004 weder ein Polypen noch sonst irgendwas gehabt. Also das ist für mich nach wie vor ein Wunder. Ich sage mal bildlich besprochen, es ist wie der Zaubertrunk bei Asterix und Obelix, den ich regelmäßig bekomme, nur mit dem großen Unterschied, dass mein Zaubertrunk eine Langzeitwirkung hat. Und das verdanke ich wirklich auch einer sehr konsequenten Forschung. Das Medikament Keytruda wird von MSD Merck hergestellt, ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Ich sage das auch bewusst an der Stelle, man darf nicht alles verteufeln, was jetzt aus Amerika kommt. Es gibt auch durchaus sehr gute Entwicklungen, wie das Beispiel der Immuntherapie zeigt. Und ja, bei der Immuntherapie gibt es auch Nebenwirkungen, die darf ich nicht verschweigen. So ist nach relativ wenigen Monaten meine Schilddrüse hops gegangen. Also die Schilddrüse, ein sehr kleines Organ mit gewaltigen Auswirkungen, was mir, obwohl ich mich, glaube ich, sehr mit allen körperlichen Möglichkeiten und Grenzen beschäftigt habe, erst in dem Moment, als es mich betroffen hat, gemerkt habe, wie wichtig die Funktion der Schilddrüse ist.
Ja.
Hat aber glücklicherweise, gibt es auch da die Möglichkeit, das Schilddrüsenhormon künstlich hinzuzusetzen. Bedeutet aber, wenn ich bin jetzt ein glücklicher Rentner, in der Schweiz wird man auch mit 65 pensioniert, dass wenn ich morgens aufstehe, du erst dieses Medikament nehmen musst und darf nichts essen und trinken nach einer halben Stunde,
ja,
sonst wirkt es nicht. Aber das, finde ich, ist eine verschmerzbare Geschichte.
Ja, das stimmt.
Ja, der zweite Punkt der Nebenwirkung ist, der Pankreaskopf ist auch hops gegangen. Und der Pankreaskopf produziert ja ein Verdauungsenzym, was wichtig ist, damit die positiven Wirkstoffe der Mahlzeiten im Körper bleiben. Aber auch das kann man zusetzen, aber so ist die Batterie der Medikamente größer geworden. Das vielleicht mal in aller Kürze, so die Zeitreise und die wichtigsten Nebenwirkungen. Zu denen gehören auch Juckreiz, ein paar Tage nach der jeweiligen Infusion, geschwollene Beine, die fast immer da sind, Stützstrümpfe anziehen und. Aber meine Botschaft ist, die Summe der Teile ist immer noch weniger belastend als wieder mit einer neuen Diagnose oder allenfalls sogar mit dem Tod konfrontiert zu sein. Und das wichtigste Thema ist da Resilienz.
Ja, was mich noch an erster Stelle interessieren würde, ist dir bekannt, dass man die Immuntherapie auch in Deutschland machen kann?
Soweit ich weiß, wird in Deutschland wird sie eingesetzt, aber ich weiß relativ wenig davon. Also bei uns.
Du kannst keine Klinik oder Stelle empfehlen. Also müsste man sich nochmal selbstständig erkundigen, wenn man betroffen ist.
Ich gehe aus, weil ja die Uniklinik in Bonn mit dem Dr. Hüneburg relativ führend ist in den Sachen. Ich hatte auch mal mit ihm Kontakt im Sinne einer Zweitmeinung, dass man sich zumindest dahin wenden kann. Aber ich weiß relativ wenig. Ich habe mich auch schon mit dem beschäftigt, wo es durchgeführt wird.
Also ich weiß, dass die Unikliniken das hier in Deutschland auch machen. Ich habe mal auch einen Vortrag da an der Uniklinik in Bochum. Da war ich zu Gast über diese Immuntherapie. Mhm. und die forschen da auch weiter. Und die sind selber immer noch erstaunt, wenn es dann klappt, also wie diese Erfolge dann sind. Also dass es praktisch überhaupt histologisch gar nicht mehr nachweisbar ist, dieser Tumor.
Das ist so. Und ich glaube, die größte Herausforderung besteht im Moment, in dem niemand weiß, wie lange man das machen muss. Also bei mir ist es so, wir haben jetzt Ende Jahr nach knapp 3 Jahren die Menge der Infusion halbiert und es sind auf monatlich gegangen jetzt. Vorher war es alle 3 Wochen 200 Milligramm und jetzt monatlich noch 100 Milligramm. Das war auch wie so ein wichtiger Schritt, auch für mich, erneut in die Unsicherheit zu gehen. Und die ersten 3 Monate zeigen, die Werte sind genau gleich wie vorher. Und das ist für uns jetzt in meinem Fall eine Bestätigung, dass wir jetzt mal zunächst so weiterfahren. Und die Hoffnung besteht, allenfalls sogar noch in diesem Jahr, dass das Medikament so weiterentwickelt wird, dass man sich selber subkutan spritzen kann. Also, dass ich nicht zwingend jedes Mal ins Krankenhaus muss. Weil ich sag mal, das muss man auch im Sinne von Nebenwirkungen klar festhalten. Bis jetzt ist bei uns auch die Vorschrift nur in einer spezialisierten onkologischen Praxis oder im Spital mit Blutuntersuchung jeden Monat, weil, das wisst ihr auch, die Therapie ist extrem teuer. Meine Krankenkasse freut sich im Moment jetzt, weil die Kosten halbiert sind und sie sagen, okay, solange er noch lebt, ist es ja super, wenn wir das mit einem halben Preis hinkriegen. Aber scherzeshalber gesagt, aber es weiß niemand, wie lange man es machen muss.
Da gibt es auch sicher noch zu wenig Erfahrungswerte,
Ich bin mein eigener Tester, also so, weil ich damals ja einer der Ersten war, der das so mitgemacht hat. Es ist wie ein bisschen Versuch und Irrtum, aber ich sag mal, es ist ein professioneller Versuch und das Irrtum könnte höchstens darin liegen, dass wir die Menge wieder erhöhen müssen. Wo ich im Moment größten Respekt vor hätte, ganz aufzuhören. Weil mir fehlt ja dieses Reparaturgen und die Immuntherapie nochmal ganz kurz zu dem gesagt, hilft ja, dass mein Körper die Krebszellen entdeckt und dass diese dann entsprechend zerstört werden. Und die Befürchtung ist da, wenn man ganz aufhört, dass der Körper das, was ja künstlich ist, ist ja eigentlich, man kann es vielleicht wie mit einem künstlichen Kniegelenk vergleichen. Also wenn mein Knie nicht mehr funktioniert, kriege ich das neue künstliche Kniegelenk. Und wenn ich das wieder rausnehmen würde, dann geht's nicht mehr. Und so habe ich jetzt die externe medizinische Therapie. Und wenn ich die ganz aufhören würde, besteht die Befürchtung, besteht das Risiko, dass vielleicht die Tumore wieder zurückkommen.
Ja, vielen Dank, dass du uns dazu einen umfassenden Einblick gegeben hast. Wir sind ja bei Locus auch immer sehr neugierig, weil wir ja auch viele Stomaträger bei uns in der Runde haben. Da bist du ja immer ganz knapp dran vorbeigekommen, wie sich das anhört. Also du warst noch kein Stomaträger bisher.
Nein, aber das ist vielleicht auch unter dem Stichwort Kollateralschaden. Durch das, dass ich gar keinen Dickdarm mehr habe, der Dünndarm verkürzt ist, ich muss 8 bis 10 Mal am Tag auf die Toilette. Das ist die Konsequenz. Und mein Chirurg hat damals gesagt, er würde einen Stürmer machen, weil dann könnte ich munter drauf los essen und es wäre kein Problem. Aber ich habe für mich entschieden, solange es möglich ist, dass die natürliche Funktion, ich habe euch das am Anfang erklärt, der künstliche Übergang, der vom Dünndarm zum Rektum gelegt wurde, ich habe mich daran gewöhnt. Ich sag mal, illustriert aufgrund dieser unsichtbaren Behinderung, die ich habe, habe ich bei uns auch einen Schwerbehindertenausweis bekommen. Auch beim Autofahren, weil manchmal ist es dringend nötig, in Minuten eine Toilette zu finden. Und dann kann ich den Ausweis stecken. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand den Ausweis steckt und dann noch relativ schnell aus dem Auto springt, dass man mit wüsten Beschimpfungen konfrontiert wird, wenn man einen Behindertenparkplatz besetzt. Das hat mich anfänglich sehr belastet, habe aber im Laufe der Jahre auch gelernt, mir da die entsprechenden Antworten zurechtzulegen, auch unter dem Stichwort Resilienz zu sagen, nee, das ist mein Ding. Und spätestens, wenn ich sage, wollen Sie mal mitkommen und gucken, warum ich so springen muss. Spätestens dann entschuldigen sich die Leute.
Ja, das ist ja leider ein altbekanntes Problem. Also bei uns in Deutschland gibt es ja diesen gelben Parkausweis, damit man wenigstens im eingeschränkten Halteverbot stehen bleiben darf, um dann die nächste Toilette aufzusuchen. Ja. Aber ich merke immer wieder durch Gespräche, dass es dann doch Länder gibt, die da etwas weiter fortgeschritten sind, muss man einfach sagen, oder Martina?
Ja, also wir dürfen nicht auf dem Behindertenparkplatz stehen. Also, aber wenigstens ja mit dem Ausweis schon auf Flächen, wo man sonst halt nicht steht. Aber das ist ein großes Problem, weil diese Behindertenparkplätze sind eben nur für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen da und für sonst niemanden, obwohl man das manchmal vielleicht auch brauchen würde. Halt, ne?
Genau.
Und das ist, also ich kenne das noch. Ich meine, ich habe ein Stoma, aber ich habe Morbus Crohn und dadurch vor dem Stoma auch sehr, also war mein Leben eigentlich nur davon geprägt zu wissen, wo die nächste Toilette ist. Deswegen kenne ich das durchaus und ja, bin da jetzt in der glücklichen Lage, dass ich schon ein bisschen länger Zeit habe, mal eine Toilette zu suchen. Aber das ist wirklich durchaus ein Problem.
Ja, aber das ist wie das Stichwort auch der unsichtbaren Behinderung.
Genau.
Und Menschen mit Tumoren und gerade die schwer getroffen sind, wie ihr oder wie ich, glaube ich, haben da auch eine Aufgabe. Und deshalb finde ich es auch toll, den Podcast, den ihr macht, zu verschiedenen Themen da auch immer wieder zu sensibilisieren. Und auch von meiner Seite, ich möchte es nochmal unterstreichen, es ist wie eine Trilogie, die es gibt. Einerseits die exzellente medizinische Versorgung, dann setzt sich auch andere unterstützende Verfahren ein. Und das letzte Drittel ist, glaube ich, die Resilienz, die man braucht, um, und das wisst ihr genauso gut, die Situation zu meistern. Es gibt auch lebenswertes Leben neben dem scheinbar normalen lebenswerten Leben.
Genau.
Also ja, vielen Dank. Das hört sich nach einem guten Schlusswort an. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das nochmal ausführlicher zu erklären. Wenn man denn im Nachgang noch Fragen an dich hat, dann findet man dich sicherlich über die Semikolon.
Semikolon ist auch noch darüber berichtet und sonst unter meinem Namen. Ich habe in meinem Beruf, den ich damals hatte, bin ich relativ häufig im Internet zu finden gewesen. Ich war Direktor von einer großen Vollzugseinrichtung in der Schweiz, also junge, schwerkriminelle Menschen. Und deshalb hatte ich damals auch meinen Beruf aufgegeben, weil mit so einer Erkrankung kann man so einen Job nicht machen. Auch da sollen Menschen mutig sein und sagen, nee, da ist einmal, ich muss zuerst gucken, was ich mache. Und man kann gerne auch per Mail mit mir Kontakt aufnehmen.
Und wir dürfen dann deine E-Mail-Adresse auch weitergeben, wenn sich die Zuhörer hier an uns wenden und vielleicht Fragen haben dazu.
Selbstverständlich, weil ich glaube, auch das gehört dazu, so wie ihr eure Erkrankung auch öffentlich gemacht habt und glaube, auch mit eurem Podcast, die ich sehr schätze, da bin ich ja erst vor kurzem drauf gestoßen und so ist jeder ein Multiplikator des Ganzen, um einen Beitrag zu liefern, dass auch Erkrankungen, Einschränkungen trotzdem ein lebenswertes Leben möglich ist. Und das ist ja die große Tagung am 25. April in Bonn in der Uniklinik, wo es primär auch um das Lynch-Syndrom, aber sicher auch generell um Krebserkrankungen geht. Ich werde da auch dabei sein und werde auch an der Veranstaltung zur Verfügung stehen.
Vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal dann unter dem Podcast verlinken. Wir wünschen dir erstmal weiterhin alles Gute und ja, wir hören uns bestimmt bald mal wieder.
Sehr gerne, danke euch und euch weiterhin auch gute Gesundheit und gutes Gelingen. Macht's
Dankeschön.
Gut.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.